Themen aus Kirche, Politik und Gesellschaft nimmt heute mit mir unter die Lupe Josef Bordert, katholischer Publizist und Blogger aus Berlin. Herzlich willkommen, Herr Bordert.
Hallo, Herr Lina.
Der Papst und die Homo-Ehe. Für große Schlagzeilen sorgten Äußerungen von Papst Franziskus in einem Dokumentarfilm. Viele Beobachter interpretierten sie so: Der Papst gibt die moralischen Einwände gegen homosexuelle Lebenspartnerschaften auf. Jubel bei den einen, Entsetzen bei den anderen. Kann der Papst mit einer Bemerkung die Sexuallehre der Kirche einfach vom Tisch wischen? Da ist wohl etwas viel Interpretationsübereifer im Spiel gewesen, kommentiert Tobias Käufer in Die Welt. Die Sprengkraft der Aussage aber bleibe. In dem Dokumentarfilm stellte das Kirchenoberhaupt nur fest, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht. Der Papst könnte damit seine katholische Kirche zwischen progressiven und konservativen Kräften zerreißen. Ja, ein Widerspruch zu früheren lehramtlichen Aussagen bestehe tatsächlich, schreiben Martin Brüske und Bernhard Meuser in die Tagespost. Franziskus spreche aber gewissermaßen post factum, also von etwas, das es ohnehin schon gibt, ob die Kirche das nun gutheißen kann oder nicht. In Ansehen der Realität hebt der Papst nun das Gute an zivilrechtlichen Regelungen zwischen gleichgeschlechtlichen Freundschaften hervor. Christen sind gerade nicht gesellschaftsprägend und werden auch auf mittlere Sicht keine naturrechtliche und biblische Auffassung von Ehe im Staat durchsetzen. Aber Gutes sollte die Kirche gut nennen, statt sich auf Defizite zu fixieren. Ja, Herr Bordert, das klingt nach einem hochphilosophischen Gedankenexperiment. Gut nennen, was gut ist, Rechtssicherheit, Verantwortung füreinander, aber gleichzeitig beim traditionellen und biblisch überlieferten Ehe- und Familienbild bleiben. Wie soll oder kann das der Normalkatholik verstehen?
Ich denke, es geht darum, dass man auf der einen Seite natürlich das Ideal der katholischen Lehre vertritt und auch verteidigt, wenn es nötig ist, zumindest dann auch vermittelt. Zu vermitteln versuchen in der Öffentlichkeit, dass man aber zum anderen auch sieht, dass es eben Menschen gibt, die in Lebenswirklichkeiten sich befinden, die diesem Ideal nicht entsprechen. Und dass man trotzdem als Kirche insgesamt eben auf diese Menschen zugeht, deren Lebenswirklichkeit zur Kenntnis nimmt und dann eben diese Menschen als solche, als Menschen, als Personen annimmt und versucht, natürlich mit dem Ideal in Verbindung zu bringen, das Ideal immer wieder auch vorzustellen, aber niemanden auszuschließen, der sozusagen diesem Ideal nicht entsprechen kann. Ich denke, das wäre auch tatsächlich in der Nachfolge Jesu, der das auch macht, wenn man zum Beispiel an die Situation mit Zachäus denkt, wo er eben beim Zöllner einkehrt, den er ja nicht als Vertreter des Finanzwesens besucht, sondern als Menschen, mit dem er irgendwie, wo er spürt, da könnte Veränderung möglich sein. Und ich denke, das ist auch der Weg, den Franziskus für die Kirche insgesamt sieht.
Eine sehr eigene Rolle in der ganzen Debatte und nicht nur da. Und die Aussagen von Papst Franziskus kommt ja den Medien zu. Bewusstes Missverstehen oder neue Theologie, Weiterentwicklung der Theologie über Presse und Fernsehen. Wie ordnen Sie das ein?
Es gibt sicher die einen oder den anderen, der bewusst vielleicht Dinge reininterpretiert, die sowieso auf der Agenda bestimmter gesellschaftlicher Kräfte stehen. Das kann immer sein, aber grundsätzlich denke ich mal, ist es einfach so, dass wir heute in einer Medienzeit leben und auch der Vatikan mit Verlautbarung, der Papst, da eben in einer Situation sich befindet, wo jede Äußerung sogleich medial behandelt wird. Das muss man eben wissen. Es ist zwar schon seit einigen Jahrzehnten so mit dem Fernsehen, aber durch das Internet noch mal verstärkt. Nachdem der Papst irgendetwas sagt, gibt es 10 Minuten später 2 Facebook-Gruppen, eine pro, eine contra. Damit muss auch der Papst heute umgehen. Und deswegen ist Verkündigung heute ein mediales Thema. Und da muss man eben dann auch aufpassen, wie man bestimmte Dinge sagt, dass man sich möglichst klar ausdrückt, um eben Missverständnisse zu vermeiden.
Terror in Europa, er war nie weg, jetzt ist er aber wieder mit Wucht zutage getreten. Die Morde in der Basilika Notre-Dame in Nizza, die Schüsse von Wien. Islamistische Täter attackieren die westliche Gesellschaft und damit immer wieder auch das Christentum. Und immer wieder die gleiche Frage, wie umgehen mit dem Phänomen des religiösen islamistischen Fundamentalismus. Alexander Kissler kommentiert nach den Morden von Nizza in der Neuen Zürcher Zeitung. Um Probleme lösen zu können, muss man sie benennen. Diese Bereitschaft bringen die Kirchen nicht auf. Politiker haben insofern dazugelernt, als die Mutter aller rhetorischen Beruhigungspillen die Aussage, islamistische Attentate hätten nichts mit dem Islam zu tun, heute kaum noch zu hören ist. Einen anderen argumentativen Weg schlägt Alexander Jungkunz in den Nürnberger Nachrichten nach dem Anschlag von Wien ein. Es geht aber nicht um den Islam. Es würde islamistischen Terroristen gefallen, wenn sich die Mehrheitsgesellschaften des Westens nun gegen die Muslime richten. Wir dürfen ihnen diesen Gefallen niemals machen, sondern müssen genau hinsehen, kühlen Kopf bewahren. Herr Border, das Thema islamistischer Extremismus erhitzt die Gemüter. Auf der einen Seite wird schnell der Vorwurf der Islamophobie erhoben, also ein vermeintlicher oder tatsächlicher Generalverdacht gegen Muslime. Stecken wir in der Debatte in einem argumentativen Dilemma und welcher Weg führt da raus?
Es ist in der Tat eine sehr komplizierte Debatte, denn man muss einerseits natürlich Islam und Islamismus trennen. Andererseits gibt es ja schon vom Terminus her eine gewisse Verbindung, also scheint ja doch irgendwie der Islam in einer bestimmten Perversion dann zum Islamismus hinzuführen. Insofern müsste man in der Debatte darauf Wert legen, dass man den Islam als Religionsgemeinschaft oder als Religion eben ernst nimmt und auch durchaus das Friedenspotenzial dieser Religion auch schätzt und dass man dann die theologische Interpretation des Koran, die theologischen, die islamische Theologie an der Stelle eben stärkt und protegiert, die sich eben darum bemüht, die kritischen Stellen, Suren, die zur Gewalt etwa aufrufen, in einer Weise zu interpretieren, wie es ja auch im Christentum gelungen ist, durch die Theologie bestimmte Bibelstellen zu entschärfen, durch einfach Kontextualisierung, durch historisch-kritische Methode und so weiter. Und wenn das geschieht, dann kann man schon den Islamismus auch isolieren und sagen, wir haben sozusagen etwas gegen Extremismus und Terrorismus. Und das kann unter Umständen auch in der Missinterpretation etwas mit dem Islam zu tun haben, aber der Islam als solcher ist eben davon nicht betroffen und kann als Religionsgemeinschaft durchaus seinen Platz in Europa haben.
Eins zeigen sowohl Nizza als auch Wien, die Unterstützer und Anhänger des sogenannten Islamischen Staates sind unter uns. Das ideologische Gift wirkt. Hat der Westen Fehler im Kampf gegen den Terror im Nahen Osten gemacht? Oder andersrum, hat der Kampf im Nahen Osten den Terror erst nach Europa getragen?
Oh, da müsste man vielleicht mal jemanden fragen, der da wirklich dran geforscht hat, einen Politologen, der da sich gut mit auskennt. Also mein Eindruck ist der, dass natürlich der Westen, sagen wir mal nach dem 11. September 2001, das war so ein bisschen so eine Zäsur, es gab zwar islamistischen Terror auch davor, aber in dem Moment hat es eben den Westen direkt betroffen, dass danach eben im War on Terror, im Antiterrorkrieg auch Fehler gemacht wurden, auch Dinge wie etwa diese fürchterlichen Bilder aus dem Gefangenenlager Abu Ghraib im Irak 2003, wo eben der Westen die eigenen Werte verraten hat, also Menschenwürde mit Füßen getreten hat und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was in der arabischen Welt, im Islam, sehr schlecht dann auch angekommen ist. Und da standen die Vertreter des Westens, in dem Fall eben die amerikanischen Soldaten, als Heuchler und Verräter an der westlichen Idee da. Allerdings muss man auch da aufpassen, dass man jetzt nicht sozusagen Argumente sammelt für den islamistischen Extremismus, der dann zum Terror führt. Der Terrorakt selber ist natürlich nicht zu rechtfertigen durch eine ungeschickte Nahostpolitik der USA zum Beispiel. Der Terrorakt an sich ist eben etwas, was in der zivilisierten Welt einfach keinen Platz hat.
Die USA haben, es sieht alles danach aus, einen neuen Präsidenten. Wenn Joe Biden am 20. Januar sein Amt antritt, dann wird er der zweite katholische Präsident sein, nach John F. Kennedy. Wie katholisch ist Joe Biden und wie wird sich das auf die Politik der Weltmacht USA auswirken? Auf katholisch.de lässt Bernd Tenhage Mitarbeiter und Weggefährten des, Zitat, regelmäßigen Kirchgängers Joe Biden zu Wort kommen. George W. Bushs ehemaliger Redenschreiber Michael Gerson bescheinigt Biden religiöse Ernsthaftigkeit. Ihn interessiert wirklich, was die Kirchenführer denken. Der Historiker Timothy Naftali von der New York University meint, Biden spreche so selbstverständlich über seinen Glauben wie kein anderer Demokrat. Jenseits dieser persönlichen und lebensgeschichtlichen Bedeutung des Glaubens für Joe Biden, seine politische Haltung zum Lebensschutz bleibt ein Wunderpunkt. Und nicht nur der, berichtet Maximilian Lutz in die Tagespost. Beobachter warnen davor, Biden könne die Freiheiten der Kirche in den USA massiv beschneiden. Brian Birch, Vorsitzender der katholischen Lobbyorganisation Catholic Vote, erklärte, katholische Krankenhäuser, Schulen und Wohltätigkeitseinrichtungen könnten unter Präsident Biden gezwungen werden, entweder gegen ihre religiösen Prinzipien zu verstoßen oder gleich ganz zu schließen. Herr Bordert, was hat Ihrer Meinung und Wahrnehmung nach die Welt zu erwarten von einem katholischen Präsident Joe Biden?
Ich denke mal zunächst mal einen anderen Politikstil, auch was die Wortwahl angeht. Er hat seiner Victory Speech gleich im Anschluss an sozusagen das Wahlergebnis gesagt, dass man aus Gegnern keine Feinde machen darf, dass man sozusagen da aufpassen muss. Das, denke ich mal, ist ein etwas anderer Stil als das, was wir in den letzten 4 Jahren gewohnt waren aus den USA. Weltpolitisch sicherlich wird er internationale Beziehungen stärken wollen, internationale Organisationen auch stärken wollen, die UNO, WHO, auch das Pariser Klimaabkommen soll ja wieder für die USA ein Thema werden. Insofern werden internationale Beziehungen sicherlich profitieren von dieser Weltmacht, die dann dabei ist. Das ist sicherlich wichtig für solche großen internationalen Abkommen. Innenpolitisch wird man abwarten müssen, ob tatsächlich die Befürchtungen eintreten, von denen wir gerade gehört haben, Stichwort Religionsfreiheit, Lebensschutz und so weiter. Allerdings auch da muss man sehen, da gibt es auch Punkte, die sicherlich auch besser laufen können, etwa im Zusammenhang mit Migration. Da muss man schauen, wie dort die neue Administration wirklich komplexen Lebensschutz versucht umzusetzen, also praktisch die Umwelt zu schützen, die Menschen zu schützen, die Geborenen, aber auch die Ungeborenen.
Ja, Herr Bordert, das war's schon wieder. Danke fürs Hiersein und fürs Kommentieren.
Danke Ihnen.